Unternehmenswerte frisch geröstet. Im Podcast Niggemann to go. Von der 5B-Strategie bis zur Kaffeemethode. Für mehr Gewinn, Erfolg und Zeit. Von und mit Alexander Niggemann, Wirtschaftswissenschaftler, Entscheidungsfinder, Speaker, Autor. Niggemann to go. Alles andere ist kalter Kaffee.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Niggemann to go, der Podcast für alle Unternehmer, Selbstständige und die, die es werden wollen. Heute eine Interviewfolge mit einem Verleger, der seinesgleichen sucht. Und zwar spreche ich heute mit Franz König. Franz König ist Jahrgang 1951 und hat sich irgendwann auf den Weg gemacht, weil er ein Problem erkannt hat. Und dieses Problem hatte was damit zu tun, dass er gerne ein Buch verlegen wollte. Das hat er mir im Vorhinein erzählt. Und ich bin gespannt, wie er dieses Problem gelöst hat und was natürlich sein Antrieb ist und wie er das macht, was er heute macht. Und naja, natürlich auch für euch, was ist für die Zuhörer drin? Darauf freue ich mich ganz besonders und möchte mit einem warmen Applaus den lieben Franz König heute begrüßen.
Ja, grüß dich, Alexander. Ich freue mich, bei dir im Podcast sein zu dürfen.
Niggemann to go. Interview.
Ja, bei Niggemann to go ist es üblich, dass ich mein Fundament auf drei Fragen aufbaue. Diese drei Fragen kommen aus dem Kreis der goldenen Kommunikation von Simon Sinek. Starte immer mit dem Warum oder mit dem Wofür. Und dann gehen wir über das Wie zum Was. Und mein Antrieb, ja, der ist vielen bekannt, darum geht es heute nicht, sondern vielmehr um deinen Antrieb, lieber Franz. Wofür bist du hier im Leben angetreten?
Ja, das war gar nicht so einfach. Ich habe früher nebenberuflich für einen Aachener Verlag Bücher gemacht. Das waren zuerst wenige Bücher im Jahr, dann wurden es immer mehr. Und irgendwann kommst du an den Moment, wo der Verleger sagt, nee, das machen wir nicht so. Und der nächste Vorschlag, der wird auch wieder in die Schublade geschoben. Nee, lass das lieber so, wie es ist. Ne? Und da hast du da einen Engpass und sagst, Mensch, wofür mache ich das überhaupt? Und parallel dazu gab es die Verbindung zu einer Druckerei in Serbien, die ich für diesen Verlag dann organisiert habe. Und da dachte ich, Mensch, wenn ich selber was machen würde, ja, da könnte ich auf diese Druckerei zugreifen. Und jetzt habe ich quergecheckt. Was könnte ich denn machen? Ich habe mir damals gesagt, ja, regionales, kriminales und vergnügliches, das könnte es sein. Ja. Und habe mir so vorgestellt, wenn zwei von diesen Claims zusammentreffen, dann bin ich mit im Boot. Und dann habe ich hier in der Buchhandlung nachgeguckt, ob es Regionalliteratur gibt. Ja, da war die Enttäuschung groß, gab es nicht. Ne? Und das ist wie mit dem Schuhverkäufer, der nach Afrika geschickt wird, den Schuhmarkt zu erkunden. Der eine sagt, gigantische Möglichkeiten, die gehen noch alle barfuß. Und der andere telegrafiert zurück, keine Absatzmöglichkeiten, die gehen noch alle barfuß. Ne? Und so kam ich mir hier auch in Loma vor. Ja, und da habe ich gesagt, okay, ich sehe das aber mal positiv. Hier gibt es noch nichts, da kannst du was machen. Was kannst du machen? Und da habe ich im Archiv vom Heimat- und Geschichtsverein geguckt. Und habe gesehen, die haben ein riesen Potenzial da liegen. Und wenn ich mit den Verantwortlichen spreche, so haben die keine Idee, was man daraus machen könnte. Ja, und da habe ich gesagt, dann gründe ich meinen Verlag Ratio Books. So ist das entstanden, weil es kamen einige zusammen, das Potenzial, der Frust in dem Verlag, dass du dich da nicht mehr so realisieren konntest. Und natürlich auch die Möglichkeit, selbstständig irgendwas zu machen. Ja. Und so bin ich dazugekommen. Ne? Das ist eigentlich die Antwort, warum tust du das, was du tust? Und ich muss sagen, Bücher machen, das macht einen Heidenspaß. Ne? Ich glaube, wenn man mir das abklemmen würde, da fehlt mir irgendwas.
Dass du das mit Herzblut machst, das ist allgegenwärtig. Und ja, deine Zahlen sprechen ja auch für sich. 250 veröffentlichte Bücher im Verlag Ratio Books, über 70 Autoren im Verlag begleitet und über 1000, hört zu Leute, über 1000 Bücher in der Herstellung begleitet. Ja, und das ist natürlich wirklich großartig. Und natürlich hast du auch deinen Verlag genutzt, um selbst Bücher zu verlegen. Und ein Buch, so bin ich natürlich auf dich sehr aufmerksam geworden, wo mich einfach dieser Titel unendlich angesprochen wird. Und vielleicht magst du da gleich mal ein paar Zeilen drüber zu hören. Also eines seiner Bücher ist, Mein Opa hat einen Knall. Ja, und das geht darum, ein besseres Leben in kleinen Schritten mit Impulsen und Anregungen und Inspirationen zu bekommen. Das ist insbesondere für Kinder und Jugendliche gedacht. Das ist wirklich fantastisch. Vielleicht magst du da auch noch mal ein, zwei Worte zu verlieren, wie das so für dich ist, auf der einen Seite Menschen zu begleiten auf dem Schritt zum Buch und auf der anderen Seite, das ist auch, glaube ich, gleich ein schöner Übergang, das eigene Buch dann auch im eigenen Verlag zu veröffentlichen. Das ist ja noch mal ein ganz anderes Gefühl. Ne?
Ja, also das mit dem eigenen Buch, das ist eigentlich wie so, wie sagt man, wenn der Zufall so das Kartenspiel präsentiert. Wir haben hier eine Frühstücksrunde in einem Ortsteil von Lohmer. Und da hat man gesagt, wir könnten doch in Anlehnung an ein Buch, das ein Frühstückskamerad, dessen Ehefrau gemacht hat, ne, sagte, wir könnten doch selber mal was aus diesem Frühstückskreis machen. Wir haben doch so viele Geschichten hier zu erzählen. Machen wir. Und da hast du ja immer zwei Fraktionen. Die einen sagen, nee, das kriegt er nie hin. Und ich sage, wenn wir das anfangen, kriegen wir es auch hin. Ne? Und so sind dort drei Bücher entstanden, wo jeder Geschichten aus seinem Leben erzählt hat. Manche waren mehr Ego geprägt. Ne? Und dann sollte ein viertes Buch gemacht werden. Da konnten wir uns über den Inhalt nicht einigen. Also ich sage, nehmen wir doch mal als Überschrift, was wollen wir unseren Enkeln hinterlassen? Welche Ratschläge für das künftige Leben könnten wir denn geben? Und das ging dann hin und her und das Buch kam nicht zustande. Aber ich habe ein Kapitel schon mal geschrieben gehabt, mein Beitrag für dieses Buch. Ja, und dann ist das in die Schublade gegangen und irgendwann war es dann so, dass ich mit meiner Enkelin unterwegs war und die hat dann diesen Spruch geprägt, mein Opa hat einen Knall, weil, wie ist es dazu gekommen? Ich mache seit meinem 64. Lebensjahr etwas in Persönlichkeitsentwicklung und natürlich habe ich mir kleine Änderungen, also das ist das Gesetz der Minimalkonstanz, ne? Kleine Änderungen etablieren und die aber beibehalten. Und eine dieser Änderungen waren am Ende, weil ich so unheimlich sportlich bin, war früh morgens 5.15 Uhr aufstehen und erstmal 2 Kilometer laufen. Ja. Beim ersten Lauftraining ist meine Enkelin dazugekommen, aber danach nie wieder. Und jetzt war die Gegebenheit im Supermarkt, da stehen wir an der Kasse und wir stellen uns immer an die längste Schlange an. Das ist ein Grundprinzip. Egal, wie viele Kassen auf sind, wir gehen an die längste Schlange. Und sie hat mich dann gefragt, Opa, warum stehen wir an der längsten Schlange? Da, woanders geht es doch schneller. Und ich habe ihr dann gesagt, ja, erstens machen wir Zeit, ja, und nehmen uns Bewusstsein und meistens geht es woanders auch nicht schneller. Und dann habe ich nachgeschoben, ich bin sehr neugierig und gucke den Leuten gerne in den Einkaufswagen und ziehe daraus Rückschlüsse, wie sehen die Personen aus und was haben sie im Einkaufswagen? Und wenn ich dann so Fertiggerichte sehe und sehr korpulente Leute, dann kann ich mir einen Teil denken. Und jetzt war die Situation, die Nachbarkasse wurde eröffnet. Und hinter uns die Leute sagen, dann können sie doch rübergehen. Nein, wir bleiben hier. Und da sagte sie, mein Opa hat einen Knall. Und hat denen dann erläutert, warum wir da stehen bleiben. Das war mir am Anfang peinlich, wenn der Neunjährige dann erzählt, warum der Opa so neugierig ist. Und so kam der Titel des Buches zustande. Und ich habe dann gesagt, Mensch, kann ja meinen Enkel noch viel mehr mitgeben. Ja, und so sind 6 Lebensbereiche daraus geworden, wo ich gesagt habe, nehme ich mir die immer mal vor und betrachte das einfach mal aus einer anderen Perspektive. Zum Beispiel, ich nehme mal eine Sache aus dem Buch, 50, 30, 20. Meine Enkel können das gar nicht mehr hören. 50% von dem, was sie mehr kriegen über Taschengeldniveau, geht weg für die Rente, für Investitionen. Wird nie wieder angepackt. 30% sind für Anschaffungen und 20% eben zum Verjubeln. Und da ist gleich die Überlegung, wenn zum Verjubeln zu wenig ist, dann muss ich die Einkommensseite erhöhen. Also Zeitung austragen, Rasen mähen, sonst irgendwas machen, ne, aber nicht auf die faule Haut. Ne. Und das habe ich den Kindern dann vorgerechnet. Eine Enkelin macht das und die hat jetzt schon einen beachtlichen Bausparvertrag und informiert sich jetzt, ob sie bald eine Eigentumswohnung, also so ein Einzimmer-Apartment kaufen kann. Ne. Die Schulkameraden von ihr, die sagen, vom ersten selbstverdienten Geld gehe ich shoppen. Ja, und das bleibt dann so. Ne? Am Ende des Monats Oder am Ende des Geldes ist noch genug Monat übrig. Ja, und so ist das entstanden. Und wenn du schon einen Verlag hast, brauchst du keine anderen Fragen. Ne? Du machst es einfach. Ne? Ja, das ist der große Vorteil. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, da sind ja jede Menge Zitate drin, über die man nachdenken könnte. Dann koppel ich das aus und mache aus den Zitaten ein Zitatebuch. Ne? Ja, und so ist das entstanden. Ne? Und ich habe mir jetzt gedacht, damit das auch eine Durchschlagskraft hat, schicke ich jeden Monat an eine weiterführende Schule 30 Exemplare. Ne? Und bis jetzt habe ich da schon 32, 33 Schulen mit versorgt. Unternehmer haben die Möglichkeit, mit einzusteigen und zu sagen, okay, für 250 Euro kaufe ich so einen Klassensatz, stell das einer Schule zur Verfügung. Und von dem eingenommenen Geld gebe ich 60 Euro noch an so einen privaten Hilfsfonds Help4A. Ja, das ist eigentlich die Geschichte zu dem Buch. Es ist lesenswert, ja, ich werde darauf angesprochen, ja, aber ich freue mich natürlich auch, wenn es gelesen wird. Ne? Und dann mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Absolut wertvoll. Und vielen, vielen Dank, dass du jetzt an dieser Stelle schon so viel raushaust. Das kann man ja eigentlich gar nicht anders sagen. Guck mal, was hier alles drin war, liebe Leute. Das sind echte Lebensweisheiten, die aber auch lebendig werden dürfen. Und wenn das nicht in den Podcast Niggemann to go reinpasst, dann weiß ich es nicht. Also wirklich grandios. Und wie man über die 50-30-20-Regel ja dann auch tatsächlich das Buch, das man selbst geschrieben hat, nutzt, ja, um einem wohltätigen Zweck mit 60 Euro dann zu dienen. Und das sind die besagten 20%, die eigentlich zum Ausgeben übrig bleiben würden, ja, für einen guten Zweck draufgehen, ja, dann ist das ganz, ganz großartig. Und Wissen zu teilen in der heutigen Zeit, dass das auch, ich sag mal, in kurzer Zeit abrufbar ist, weil es eben schöne, schöne kleine Geschichten sind in diesem Buch, das ist ja absolut wertvoll und bietet sich eben auch an, nicht gleich ein ganzes Buch durchlesen zu müssen, sondern die Sachen rauszuholen, die einem gefallen. Und da auch ein Lesezeichen reinzusetzen und sagen, das lese ich jetzt auch mal öfter vor. Und das also auch mal den Kindern und den Jugendlichen so nahe zu bringen und sagen, pass mal auf, hier lernst du eben auch was für dein Leben. Ja, und weißt du, wenn mein Opa dann einen Knall hat, ist es umso schöner, ja, wenn dieser Knall dazu beiträgt, dass jemand durch diesen lauten Knall eben auch wachgerüttelt wird, dass es da draußen noch viel, viel mehr gibt. Nun, lass uns mal den Wechsel machen in Richtung, wie machst du denn das, was du eigentlich konkret machst? Und wir haben schon so viel jetzt gehört, das heißt, Verleger auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben auch Autoren helfen. Aber da hast du ja auch für dich einen sehr geradlinigen Weg, wie du deine Unterstützung in diesem Bereich anbieten kannst.
Niggemann to go. Business.
Es ist so, das muss sich natürlich im Laufe der Zeit entwickeln. Das war nicht sofort da. Als ich angefangen habe, ich habe es vorhin schon erwähnt, habe ich die Druckerei organisiert gehabt für einen Verlag in Aachen. Danach habe ich mir die Auslieferung organisiert in Blaufelden. Das war ein weiterer Baustein. Und irgendwann, wenn du den Markt beobachtest, sagst du, wer könnte denn noch Partner von dir sein? Das ist zum Beispiel Books on Demand. Ne? Auch da kannst du einstellen und kannst praktisch den Service nutzen, den Books on Demand in Verbindung mit dem Barsortiment der Libri hat. Das ist das logistische System, das dahinter steckt. Wenn du durchschaut hast, was Books on Demand da machen kann, ja, dann holst du dir das auch mit in dein Netzwerk rein. Wenn du siehst, dass Tradition auch ein Dienstleister ist, der gerade für Selbstpublisher sehr viel tut, aber auch für Verlage was tun kann. Nämlich gegen eine geringe Gebühr kann ich praktisch einen Gutschein für Tradition aushändigen und der Autor kann dort kostenlos publizieren. Hat den Vorteil, wenn das der Renner mal wird und Ding, dann ist es mein Autor. Es steht auch nicht vorne Tradition drin, sondern es steht dann eben mein Verlagslogo drin. Ja, und die produzieren das bloß. Wäre ein weiterer Baustein. Und so holst du dir Baustein für Baustein dazu. Und jetzt, letztes Jahr, habe ich über Bookwire gesehen, die machen nicht bloß E-Books für mich, die machen auch Print-on-Demands und verteilen das am Markt. Also bin ich da auch eingestiegen. Und jetzt gab es die Möglichkeit über Greatokia, das ist eine Ausgründung aus Bookwire, eine Firma, die NFTs macht. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, was sind denn jetzt NFTs? Ne? Non-Fungible Token. Ne? Also über Kryptowährung einzigartige Produkte machen. Und das ist mir noch nicht gelungen, ne? Weil ich sehe noch nicht den Mehrwert, den ein Sammler hat, wenn er ein Cover sammelt oder sowas. Ne? Also für historische Literatur gibt es das schon. Da gibt es eine Glaskachel. Und es gibt eine Seite Text und es gibt ein Hörbuch dazu, aber nur die Seite. Ne? Und da denke ich, da ist der Leser nicht bereit, dafür ein Schweinegeld zu bezahlen. Ne? Aber ich behalte das im Blick. Ne? Irgendwann bin ich ja auch da mit dem Fuß drin. Also das Netzwerk an Möglichkeiten immer ausbauen. Und wenn man selbst grafische Kenntnisse hat, dann kannst du auch was gestalten und kannst was vorlegen. Kannst sagen, braucht jemand ein Roll-up, braucht jemand das, macht ein Buchcover und das macht halt Spaß. Aber du musst das alles irgendwie zusammenbinden, Schnur dran machen, ne, und hübsch machen. Ja, also das ist im Prinzip, wie mache ich es? Ne?
Jetzt habe ich ja selber schon einige Buchprojekte begleiten dürfen oder auch selber schon Bücher geschrieben. Jetzt ist ja das Schreiben und auch das Veröffentlichen so im stetigen Wandel. Ja, und die Komplexität hat grundsätzlich abgenommen. Auf der anderen Seite sollte man aber meiner Meinung nach eben auch darauf achten, dass man sich an der richtigen Stelle die richtige Expertise reinholt, damit auch die Chance besteht, dass wir vielleicht auch einen Bestseller platzieren. Und jetzt wollen wir uns nicht falsch vormachen, Bestseller klingt immer so groß, ne?
Ja.
Und wenn man jetzt mal schaut, über 100.000 Bücher werden in Deutschland jedes Jahr neu verlegt und davon werden maximal 5% Bestseller. Und jetzt muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. In der Regel werden Bestseller ja mit einer Größe 5000 Bücher, ja, dann einen Bestseller, manchmal auch je nach Tagesverfassung und je nachdem, wo man jetzt Bestseller wird, auch auf Amazon und je nachdem, für welche, ich sag mal, für welches Randthema man sich dort entscheidet und das Buch einstellt, ist die Wahrscheinlichkeit noch größer, dass man innerhalb dieses Bereiches einen Bestseller platzieren kann. Und ein Bestseller, der macht einen zum einen nicht reich und zum anderen steckt ja auch was ganz anderes dahinter, auch an Aufwand, damit so ein Buch, ich sag mal, millionenfach verkauft wird. Und das sind, glaube ich, auch Dinge, die Menschen, die die flachse Idee haben, ein Buch zu schreiben, vielleicht nicht berücksichtigen. Gleichzeitig aber vielleicht auch einen guten Grund haben, ein Buch zu schreiben. Wie ist so deine Sicht auf diese Veränderung, die da stattfindet und auch die Chance, dass man Menschen, und das ist, ich denke mal, so eine Grundhaltung eines Autors, man möchte Menschen mit Wissen erreichen, egal wie es nun aussieht, ne? Entweder sind es jetzt schöne Geschichten, Romane, Sachbücher, Fachbücher, ja, da steckt ja schon eine Idee dahinter. Und lass uns hier mal ein bisschen tiefer einsteigen, wie du hier konkret dann unterstützen kannst.
Guck
Nehmen wir
mal,
jetzt mal an, ich bin jetzt ein junger Autor, so wie ich hier gerade vor dir sitze, und ich möchte mit dir ein Buch schreiben.
ja, bevor zur Unterstützung nochmal die Rahmenbedingungen. Also 70.000 bis 100.000 neue Bücher kommen in Deutschland, im deutschsprachigen Bereich, jährlich raus. Wenn du die Spiegel-Bestsellerliste nimmst, dann geht das immer von 1 bis 25. Ne? Also sortiert nach Belletristik, nach Hardcover, nach Sachbuch und nach Ratgebern und weiß der Kuckuck was. Ne? Also ganz wenige schaffen es, über diese Statistikerfunktion dort auf die Bestsellerliste zu kommen. Es ist eine Illusion, ein Buch zu schreiben und zu sagen, mein Thema geht jetzt durch die Decke.
Q&A.
Das passiert durchaus. Ich habe hier in der Nachbarschaft einen Verlag gehabt, das war der Adazia Verlag. Die Frau Zartner hat den Peter Wohlleben entdeckt. Ne? Unter anderem jetzt so bekannt geworden mit den Themen wie Kommunikation der Bäume untereinander. Ne? Das Thema ist natürlich durch die Decke gegangen. Ne? Da dröhnt jeder Autor davon. Und wenn ich dann irgendwann im Börsenblatt lese, vielen Dank für 1 Million verkaufte Bücher, Das würde ich auch gern mal auf der Titelseite lesen. Da würde ich auch 6.000 Euro dafür ausgeben, damit das auf der Titelseite wäre. Also das nur
Also
mal.
spätestens seitdem ist er ja Deutschlands Oberförster Nummer 1, ne?
Ja, genau.
Und, aber inhaltlich sind die Bücher auch top, also das muss man auch lassen. Also ich mag Peter gerne lesen.
Aber die ersten Bücher hat er in einem ganz kleinen Verlag veröffentlicht, wie zum Beispiel Wald ohne Hüter, gibt's nicht mehr. Ne? Aber das ist so die Rahmenbedingungen. Und jetzt hat man technische neue Möglichkeiten, braucht gar keinen Verlag mehr dazu, sondern du kannst eine Word-Datei bei Amazon hochladen, das nennt sich dann Kindle Direct Publishing, ne? Oder Amazon Direct Publishing. Ja? Und dann wird das automatisch umbrochen und sieht, wenn da keiner mehr eingreift, grauenhaft aus. Ne? Mir wölben sich da die Zehennägel hoch oder die klappen weg, ne? Wenn ich manche Produkte da sehe. Ne? Und deswegen wäre der erste Tipp, das nie alleine machen. Du gehst ja auch nicht zum Zahnarzt oder gehst vor den Spiegel und nimmst die Rohrzange und ziehst dir selber einen Zahn. Ne? Das kannst du mit Milchzähnen machen, aber nicht, wenn du was am Zahn hast, dann holst du dir den Experten. Und wenn du irgendwie operiert werden willst, dann gehst du auch nicht irgendwo zu einem, der das zum ersten Mal macht, ne? Sondern du willst schon darauf vertrauen, dass der weiß, was er macht. Ne? Und genauso ist das mit der Buchproduktion. Früher musstest du große Auflagen stemmen, Offsetdruck beispielsweise. Es hat sich vorher nicht gelohnt. Aber heute ist Digitaldruck angesagt und dann heißt es, das eine Stück, was bestellt wird, ne? Das wird gedruckt. Und das wird demnächst noch so schnell gedruckt, dass über das logistische System das am nächsten Tag in der Buchhandlung sein kann. Ja, also das ist eine gewaltige Änderung. Aber wenn jemand ein Buch aufschlägt, möchte er das mit Freude lesen, weil das Wissen kommt rüber. Und deswegen sollte man sich auch Experten dazu holen. Ich sage mal, der erste Experte ist jemand, der in Deutsch besser ist als du selber. Ja, weil du wirst das irgendwann sehen, wenn du dich zweimal mit dem Text beschäftigt hast, du übersiehst die Fehler, weißt es nicht besser. Du schreibst halt so, wie du immer schreibst. Und der Nächste, früher hat der Deutschlehrer gesagt, so kann man das nicht schreiben. Ja. Aber heute sagt dir das keiner mehr. Gibst du das der Ehefrau, die sagt, super, super. Ja. Gibst du das einem Freund, ne? Der will es mit dir nicht verderben, der sagt auch, muss veröffentlicht werden. Ne? Also da kriegst du keine ehrliche Meinung. Ja. Wenn du das jemand gibst, ohne deinen Namen zu nennen, kriegst du schon eine ehrliche Meinung. Ne? Weil nach dem Motto, wenn du sagst, guck mal da rein, das hat mir ein Freund gegeben. Ne? Was meinst du dazu? Ich soll mich dazu äußern. Ne? Da kriegst du schon eher eine Meinung und sagst, komm, lass die Finger weg. Ne? Da verbrennst du dich bloß und da kannst du dich bedeckt halten. Ne? Aber du solltest zumindest jemand haben, der das korrigiert. Das wäre die erste Forderung. Die zweite wäre, vielleicht investierst du sogar in ein Lektorat. Der macht nämlich mehr als nur korrigieren und Komma setzen und Wörter richtig schreiben, sondern der guckt auch, ob die Sachzusammenhänge richtig sind. Also da hast du dann einen Experte. Wenn, ich sag mal, du irgendwann schreibst, der Zweite Weltkrieg war von 1938, weil du dich vertippt hast mit der Neuen. Ja, derjenige, der das liest, nur korrigiert, der weiß das nicht unter Umständen. Ne? Aber der Korrektor, von dem kannst du erwarten, dass das Korrektorat richtig ist. Also das ist der zweite. Du könntest dir natürlich auch einen Ghostwriter reinholen, wovon ich persönlich jetzt weniger halte, weil das Buch sollte deine Handschrift haben. Und ich habe neulich mal eine Anfrage gehabt, keine Zeit und kein Schreibtalent. Ja, ich habe dann gesagt, das sind ganz ungünstige Voraussetzungen, ein Buch zu schreiben. Weil selbst wenn man einen Ghostwriter dazu nimmt, der macht mehrere Stunden Interview mit dir, der spricht mit dir, der wandelt das auch in deinen Schreibstil um, aber es ist halt nicht dein Buch. Also so musst du dir Experten dazu holen. Und so ähnlich ist es auch, du hast ein Buch geschrieben und jetzt machst du eine Bewerbung, machst ein Exposé und schickst es weg an einen Verlag, vielleicht an 100 Verlage. Und das ist so eine Ochsentour. Weil man muss sich das ja mal vorstellen. Verlage, die werden zugeschwemmt mit Manuskripten. Ne? Und ich habe für mich auch so einen Filter davor, dass ich fünf Fragen habe und wer die Frage nicht beantwortet, ist schon gleich weg. Ne? Weil soll ich das jetzt lesen? Mir hat da mal einer ein Manuskript zugeschickt und ich frage, wer ist die Zielgruppe? Ja, alle. Ja. Und ich habe dann geschrieben, ja, alle ist so, als würde ich mit der Schrotflinte in den Wald schießen und hoffen, dass das Reh umfällt. Ne? Ja. Und wie erreiche ich die Zielgruppe? Und da sagt er, ja, das ist Aufgabe des Verlages. Ne? Ja, das ist nicht gerade das, wo man dann sagt, hurra, hier springe ich rein. Ne? Ja, und
Da muss
oder
ich mal
wenn
ganz kurz nachfragen, beziehungsweise auch vielleicht so die kleine Anmerkung bringen. Das, was du hier machst, ist ja gerade komplett Vertrieb, ne? Das muss man sich mal klar machen. Und wenn du einen Autor hast, der nicht in der Lage ist, sein eigenes Buch vernünftig zu präsentieren und zu vertreiben, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Absatzes des Buches damit ja deutlich minimiert, ja? Also ich habe Autoren kennengelernt. Das sind wirklich tolle Menschen, die haben das auch super verkauft. Ja, die sind dann selber auf dem Messestand und haben da ganz verrückte Sachen gemacht, die sonst auf einer Büchermesse keiner machen würde. Das sind dann solche Geschichten, die mich aufhorchen lassen, wo ich genau weiß, Vertrieb ist auch hier ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Ja, und wenn der Autor schon sagt, das muss der Verlag machen, dann fehlt so ein bisschen also auch hier der nötige unternehmerische Antrieb, dass das Buch auch zum Erfolg führt. Das höre ich daraus. Das
Ja,
meinst du auch damit, ne?
das kannst du sehr gut daraus hören, wenn sich der Autor distanziert, sei es durch ein Pseudonym. Ne? Es mag ja durchaus berechtfertigt sein oder gerechtfertigt, dass er unter Pseudonym unterwegs ist. Beispielsweise, wenn jemand Historiker ist und sich mit der Geschichte der Stadt Köln beschäftigt. Ne? Und wenn der jetzt einen Historienkrimi schreibt, dann erwarte ich schon, dass da eine historische Ähnlichkeit da ist, ne? Wenn er unter seinem Namen als Historiker bekannt ist. Da sehe ich ein, dass er ein Pseudonym hat. Ne? Oder wenn jemand Liebesromane schreibt, aber ein Mann ist, ne? Da kommt da ein Pseudonym als Frau viel besser an. Ne? Wenn er allerdings dann in der Öffentlichkeit lesen will, wird es dann schon schwierig, ne? Weil da kann er ja schlecht in ein Kleid reinschlüpfen. Ne? Also das ist eine Frage der Identität. Ich habe zum Beispiel ganz früh mit einem Autor schon mal ein Buch gemacht, das hieß, jetzt muss ich gerade mal überlegen, irgendwas mit Schleudersitz jedenfalls. Und zwar war das ein Skandal, ein Mobbing-Skandal in der Bundeswehr. Ne? Als er als Pilot dort weg ist, oder, hat ihn die Kienbaum-Unternehmensberatung gesagt, auf keinen Fall mit dem Originalnamen, weil wenn der jetzt in eine Fluggesellschaft einsteigt, ja, dann haben die schon so ein Etikett dran, der schreibt sich alles auf und in 2, 3 Jahren schreibt er über uns. Ne? Da hätte ich aussteigen sollen. Ne? Also bei der Buchvorstellung saß er auch dabei und ich habe die Ausrüstung da drin gehabt und musste dann die Lektorin bitten, das vorzulesen. Das kommt nicht gut an, das ist nicht authentisch.
Become big.
Da muss man halt sagen, jemand, der auch was schreibt, der muss dahinter stehen mit seinem Namen. Und der muss das mit Herzblut auch vertreiben wollen. Ja, ich sage immer, die Impulskette darf zum Beispiel nicht unterbrochen werden. Will heißen, der hat das Buch und hat immer ein Exemplar mit dabei in seiner Handtasche. Ja, in seinem Auto. Und wenn er mit jemand ins Gespräch kommt, wie, du hast ein Buch geschrieben, dann darf nicht so bescheiden sein, ja, Ding, sondern da muss er gleich sagen, ich habe eins für dich dabei, was darf ich dir da an Widmung reinschreiben? Ja, ist nicht mehr die Frage, ob oder ob nicht, sondern was kommt rein? Ja, genau.
Aber genau deshalb, ne, habe ich immer Unternehmenswerte frisch geröstet im Auto, ne? Also ein kleines, aber feines Buch, das darüber schreibt, wie man Werte vielleicht auch anders in Produkte und Dienstleistungen verpacken kann, am Beispiel vom Kaffeerösten. Immer dabei, ja, und ich kann gefragt werden, everywhere, auch in meinem Tourbus, ist immer liegen da 10 Stück drin und meine Frau füllt auch schon automatisch auf, sie sind immer da. Ja,
Richtig.
und tja. Auch übrigens, ne, jeder, der hier bei mir im Podcast-Interview dabei ist, kriegt übrigens auch eine Ausfertigung Unternehmenswerte frisch geröstet zugesendet. Aber natürlich immer nur mit einem kleinen persönlichen Wörtchen.
Ah, da freue ich mich aber schon drauf. Ne?
Habe ich jetzt mal schon vorab genommen. Ja, also von daher.
Aber das ist natürlich super. Aber das ist genau das, was man marketingmäßig von Seiten des Autors tun kann. Ne? Die meisten Autoren haben da gar nichts dabei. Und dann wird die Impulskette nämlich unterbrochen. Nämlich, die sagen, sie gehen in die Buchhandlung und holen sich's. Aber warum sollten Sie in die Buchhandlung gehen? Erstens mal macht das keiner, ne? Weil aus den Augen, aus dem Sinn, das ist das Erste. Und das Zweite ist, es ist doch viel cleverer, das direkt zu verkaufen und vom Verlag mit 40% Rabatt zu kassieren. Also da eine Handelsspanne mit einzukassieren. Weil der Autor darf es ja nur zu dem festgelegten Verlagspreis verkaufen. Ne? Gut, wenn er eine Lesung macht und man macht dann eine Sonderpreisaktion, das ist eine andere Sache. Ne? Aber er kann es jetzt nicht, wenn ein Buch 20 Euro kostet, kann er nicht sagen, komm, 15 Euro reichen. Ne? Das darf der Verlag nicht wissen, ne? Weil der muss den Autor auch darauf hinweisen, dass es zum Ladenverkaufspreis verkauft werden muss. Ne? Wer sich da schon so ein bisschen windet und geniert, ne? Ja, mit dem kannst du keine Geschäfte machen. Ne? Weil, wie soll dann die Auflage verkauft werden? Ne? Ja. Und die Kunst jetzt, um nochmal auf deine letzte Frage zurückzukommen, ist natürlich von der Vision des Autors über die Produktion zum Versand ihn zu unterstützen. Ne? Und das möglichst aus einer Hand. Und das mache ich. Und wir waren vorhin bei der Sache, 100 Verlage schreibst du an, schickst ein Exposé. Ich möchte wetten, von 90 kriegst du gar keine Antwort. Ne? Weil, und wenn du eine Antwort kriegst, heißt, passt nicht ins Verlagskonzept. Ne? Nee, das ist nichts in 2, 3 Jahren vielleicht. Ne? Ja, tust du das wieder in die Schublade rein? Nee, du willst ja, dass es rauskommt. Ne? Und ich begleite also die Leute, und wenn das Thema interessant ist, also nicht irgendwas Geschwafel, ne, sondern es muss schon interessant sein, es muss ein Nutzen für die Leser da sein, dann mache ich das. Dann hast du quasi schon die Garantie, dass es auch veröffentlicht wird. Aber um das Marketing musst du dich halt ein bisschen selber drum kümmern. Ne?
Es gibt ja zwei Sachen, die du ja wunderbar angesprochen hast. Das eine ist ja, gemeinsam ein Buch machen und das dann im Selbstverlag zu veröffentlichen. Und das andere ist es dann halt über deinen Verlag zu veröffentlichen. Aber in beiden Fällen, das höre ich aber raus, machst du auch schon eine realistische Abschätzung, ob die Zusammenarbeit miteinander sinnstiftend ist oder nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Denn es geht darum, dass eine Win-Win-Win-Situation entsteht. Das heißt, einmal für den Leser, einmal natürlich für denjenigen, der seine Zeit und Mühe, das heißt, du als Verleger oder auch als Autorenbegleiter dort reinsteckst, und auf der anderen Seite der Autor dann auch vielleicht dann in diesen Genuss kommt, sein Ergebnis feiern zu dürfen. Ja, denn dieses Feiern bleibt ja ansonsten aus. Ja, wenn man dann hier nicht vorher mal geklärt hat, wo die, ich sage einfach mal, die Risiken, aber auch gleichzeitig die Chancen bestehen. Von daher finde ich das grandios, dass du das genauso machst und nicht pauschal jeden bei dir annimmst. Ja, ich glaube, das
Hey,
ist auch ein
das
wichtiges
kannst du
Element.
nicht machen, weil mit Geld ist vieles zu machen, aber ich sag mal, da hast du so eine innere Haltung drauf. Ich will mir auch den Namen nicht kaputt machen. Ne? Nach dem Motto, was wird denn da für ein Schrott produziert? Ne? Nee, das will ich nicht machen. Also Qualitätsanspruch habe ich schon. Und der erste Anspruch ist natürlich, es muss einen Nutzen für den Leser haben. Bei Belletristik ist es so, es muss den Leser fesseln können. Ne? Wenn du nachts das Ding auf dem Nachttischding hast und wach wirst und kannst sagen, ich kann nicht schlafen, weil die Handlung, die nimmt so, ich setze mich noch 2 Stunden hin und lese, ne? Dann ist schon was richtig gemacht. Ne? Und bei einem Sachbuch, da geht es ja um Wissenstransfer. Ne? Da musst du dir vorstellen können, dass jemand was damit anfangen kann. Und das hast du zum Beispiel bei Coaches, Trainern, Beratern, Unternehmern. Ne? Hast du das? Weil wenn die auf der Bühne stehen, die haben ja ein Thema. Die haben auch ihre Follower. Ne? Und früher oder später werden die begeisterten Zuhörer auch sagen, ja, wo kann ich denn da was nachlesen? Ne? Ja, und dann kannst du den Stoff da verarbeiten. Das ist dann eine Mehrfachverwertung, sowohl vorwärts wie rückwärts. Das, was du auf der Bühne erzählst, kannst du in ein Buch reinbringen. Und das, was du im Buch hast, kannst du in Seminaren ausschmücken. Ne? Ja, also insofern ist der Nutzen oder die Nutzenorientierung natürlich in erster Linie schon mal was. Und das zweite Kriterium ist natürlich, komme ich mit dem Menschen überhaupt klar? Ne? Also, wenn du da so einen Egomane hast, ne, da komme ich nicht mit klar. Ne? Also, nach dem Motto, mit Büchern kann man ja auf jeden Fall Geld verdienen. Ne? Und da gucken Sie mal zu, dass das verkauft wird. Ne? Da kann noch so viel Wissen drin sein, aber da ist schon, ich sag mal, so eine Hürde hin und ich soll mit dem Stöckchen da drüber springen. Ne? Das funktioniert da nicht. Ich bin da auch nur ein bisschen eigenwillig und hab meine Ecken und Kanten behalten. Da bin ich noch nicht rund gelutscht.
Niggemann to go. Gold, goal.
Das ist ein wunderbarer Übergang, denn das macht es in der Zusammenarbeit eben aus. Ja, bei mir nenne ich das eben dieses Buddies-Prinzip. Ja, das heißt, dein Umfeld, ja, formt natürlich auch deinen Erfolg oder eben auch deinen Nicht-Erfolg. Umso wichtiger ist es, jemanden auch zu haben, der mal Klartext spricht. Ja, und der da nicht um heißen Brei sabbelt, wie der Norddeutsche zu sagen pflegt, sondern wirklich sagt, das kann wirklich was werden. Ja, und ich habe dann eine Buchidee, die soll so und so aussehen. Und ich habe auch eine Vorstellung, welche Zielgruppe ich erreichen möchte. Ja, und wie ich auch dieses Buch gerne an den Markt bringen möchte und was ich auch selber für einen Zweck damit vielleicht auch erreichen möchte. Denn manche sagen vielleicht, sie wollen das als Leadmagneten benutzen. Die anderen sagen dann eben auch, Mensch, ich möchte das Buch tatsächlich als Workbook vielleicht für mein Coaching, für mein Beratungsthema vielleicht auch noch mit auf den Weg bringen. Oder, da gibt es ja ganz unterschiedliche Zwecke, die man eben auch erfüllen kann. Und wenn diese Punkte übereinander stimmt, ja, und ihr dann zusammenkommt, kann die Arbeit eben auch nur gelingen und das spart auch auf beiden Seiten am Ende unendlich viel Zeit. Ja, und ich denke, das ist ein tolles Signal. Lieber Franz, was ist denn für unsere Zuhörer heute drin und wie können die Zuhörer dich denn überhaupt erreichen? Du hast ja auch dort ein Lieblingskommunikationsmedium, wie man auf dich trifft, habe ich gelesen.
Ja, also seit Juni diesen Jahres bin ich auf LinkedIn vertreten. Da braucht man bloß Franz König suchen, findet man mich garantiert. Ja, also wer das jetzt auf Video sieht, der wird sehen, dass ich immer die gleiche Kulisse habe und einmal wöchentlich ein Sachbuch vorstelle. Also da bin ich leicht zu finden. Die Homepage ist ratiobooks.de. Das wäre eine Möglichkeit. Und ansonsten, ja, wer Beratung haben möchte, ich habe für dienstags und donnerstags über Calendly-Funktion habe ich von 19 bis 20 Uhr mal so Termine reserviert, wo man grundsätzlich mal drüber sprechen könnte, welche Ideen gibt es denn, um ein Buch zu realisieren. 1000 Fragen kann ich da beantworten. Ja, das kostet nichts. Ne? Und wer das Buch von mir haben möchte, dem schicke ich das auch gern. Ne? Da muss er aber sich jetzt ein bisschen bemühen, wie er an mich rankommt. Ne? Eins will ich nur sagen, telefonisch funktioniert es nicht. Ne? Weil ich habe auf meinem Anrufbeantworter drauf, ich genieße es, telefonisch nicht erreichbar zu sein. Ne? Bitte schicken Sie mir eine E-Mail. Ne? Manchmal gehe ich dann doch dran, ne? Aber meistens sollte das ja per E-Mail. Weil was ich gar nicht mag, ist zum Beispiel, dass ein Autor anruft und mir Änderungswünsche durchgibt und ich das aufschreiben soll. Ne? Weil ich müsste mir das ja notieren. Ne? Und da ist es mir schon lieber, man macht sich die Mühe und schreibt mir eine Mail. Ne? Und dann weiß ich wenigstens, was zu ändern ist. Ne? Und kann das systematisch abhaken.
Aber das ist doch definitiv ein Signal. Und wer richtig zugehört hat, ne, ihr könnt hier gerade ein Buch abstauben. Ihr müsst nur gucken, wie ihr Franz kriegt. Und das finde ich sehr, sehr spannend, denn damit geht ja jede gute Geschichte los und dadurch wird vielleicht noch die eine oder andere gute Geschichte geschrieben. Wie ich finde, ein wunderbarer Abschluss für ein ganz, ganz tolles Podcast-Interview bei Niggemann to go. Und ich freue mich total, dass du heute dabei warst.
Ja, Alexander, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ne? Also es hat mir riesen Spaß gemacht. Ne? Und vielleicht ist für die Community auch das eine oder andere drin. Werden wir mal sehen. Ne? Ich werde dich auf dem Laufenden halten.
Ich bin davon definitiv überzeugt, dass hier richtig viel drin war. Und jeder, der da draußen unterwegs ist, auf die Idee kommt, ein Buch schreiben zu wollen oder sogar noch einen Schritt weiter geht und sagt, ich möchte zukünftig auch selber Bücher verlegen, selbst wenn es heute andere Möglichkeiten gibt mit Books on Demand und Co., dann nutze die Chance, nimm Kontakt zu Franz König auf. Ihr werdet ihn finden. Inzwischen ist er überall erreichbar und sichtbar geworden. Nicht zuletzt auch für die ein oder andere Veranstaltung, die er 2022 auch als Sprecher und Redner besucht hat. Und ich bin gespannt, lieber Franz, wie die Verbindungen dann von den Menschen zu dir kommen.
Ich habe eine Ergänzung noch.
Ja, ne? Gerne. Hau raus.
Für die Autoren, die bereit wären, an einen Pseudo-Verlag 8.000 oder 15.000 Euro zu bezahlen für die Veröffentlichung eines einzigen Buches. Ne? Da sage ich, das muss nicht sein, da sollte man selber Verleger werden. Man soll sich bei mir das Wissen holen, und soll dann Verleger werden, soll sein Buch veröffentlichen in seinem eigenen Verlag. Und wenn das gemacht ist, kommen andere Autoren und sagen, kann ich bei dir veröffentlichen? Ne? Also das wäre noch zur Ergänzung.
Das war jetzt ein Wink mit dem Zaunfall. Ich glaube, ich werde jetzt demnächst Verleger und lass mich mal dem lieben Franz einfach mal beraten, wie das Ganze denn funktioniert, und bin gespannt, nach der Podcast-Aufnahme heute zu hören, ob wir uns vielleicht näher kommen werden. Also,
ja, mal schauen. Ne?
Das war eine weitere Podcast-Folge Niggemann to go. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung freuen und auch darüber, wenn du meinen Podcast Niggemann to go abonnierst. Niggemann to go, alles andere ist kalter Kaffee. Liebe Grüße, Alexander und
Franz König.
Nach der Kaffeepause ist vor der Kaffeepause. Mehr frisch geröstete Unternehmenstipps bekommst du auf alexanderniggemann.de und natürlich in der nächsten Folge von Niggemann to go. Von der 5B-Strategie bis zur Kaffeemethode. Alles andere ist kalter Kaffee.